Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
So, ab in die Weihnachtstrudel. Juhu.
Ja, was für ein Zufall, wir nehmen ja an Nikolaus auf.
Ja, wer hätte das erwartet? Habt ihr denn was Schönes bekommen heute in euren Schuhen?
Nee, dafür bin ich schon zu alt.
Ja, ich habe mir selber was gegönnt. Ich meine, man ist ja in diesem Alter, nicht wahr?
Stimmt, man kann sich einfach selbst was in die Stiefel stopfen, hast ja auch recht.
Ja, bisschen, das stimmt allerdings.
Ein bisschen türkischer Honig zum Tee.
Oh, nee. Türkischer Honig zu dieser Jahreszeit ist schon was Feines.
Jo, muss sein.
Ja, jo. Man gönnt sich ja sonst nicht, sage ich immer.
Eben. So, um euch jetzt ein bisschen die Weihnachtsstimmung zu verhageln, würde ich sagen, starten wir mal, weil wir haben einiges. Ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, dass in Südkorea ein bisschen Chaos herrscht, vorsichtig ausgedrückt. Also einmal kurz Verhängung des Kriegsrechts, jetzt werden wohl Ermittlungen gestartet gegen den Präsidenten und es ist ein totales Durcheinander. Ich frage mich ehrlich gesagt auch, was er da irgendwie geraucht hat, damit er so reagiert, weil es ging ja nur um einen Haushalt, der nicht angenommen worden ist. War also ziemlich viel Tumult und Japan beobachtet natürlich die Entwicklung in Südkorea auch, und zwar auch aus der Sorge, wie sich das für die Beziehungen auswirkt. Denn Südkorea ist nun mal ein wichtiger Partner und da macht man sich jetzt halt gewaltig Sorgen.
Ah, ganz ehrlich, im Moment macht sich die ganze Welt gewaltig Sorgen. Deutschland hat keine funktionierende Regierung, Frankreich hat keine funktionierende Regierung. Aber in Wirklichkeit sieht man daran, dass trotzdem noch alle Mechaniken gut funktionieren. Ich meine, naja, Südkorea das Parlament hat gesagt, nee, das ist Unsinn, was der sagt. Das Militär hat sich nur so fadenscheinig an alle Anordnungen gehalten, ne? Und es war eigentlich brav, ne? Also ist nichts Schlimmes passiert.
Nee, ja, das Gott sei Dank nicht. Aber naja, ich meine, wir haben schon noch eine funktionierende Regierung, so ist es jetzt nicht. Und komischerweise hört man momentan auch nichts über Streit und so weiter. So was Harmonisches hatten wir schon lange nicht mehr. Nein, aber es ist natürlich schon so, also man könnte eigentlich meinen, so langsam beginnt irgendwie jeder durchzudrehen, jedenfalls auf politischer Ebene. Ich meine, bei uns ist es ja auch ein absolutes, lassen wir unsere Politik außen vor, das hält man momentan im Kopf nicht aus. Insofern, aber dass es halt in Südkorea dann auch noch abgeht, das hätte ich jetzt nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Und dass sich Japan Sorgen macht, kann man irgendwo verstehen. Denn die Beziehungen sind zwar wieder gut, aber stehen immer noch auf wackeligen Beinen. Und da ist es natürlich dann so eine Sache, wo man halt dann auch aus Japans Richtung guckt und sagt, oh Gott, hoffentlich passiert da jetzt nicht irgendwas, dass wir da auch noch zu kämpfen haben. Aber wir haben schon genug mit China und Südkorea zu tun. Nordkorea.
Ich meine, wir sind ja froh, dass die Beziehungen zwischen Japan und Südkorea wieder normal sind. Ne? Die waren ja lange ziemlich eisig unter Abe. Und jetzt ist endlich, das kann man nicht gebrauchen, dass jetzt gerade irgendwie zum Beispiel dann irgendwas aufgekündigt wird, egal ob es Handelsbeziehungen sind oder sonst etwas. Ne?
Ganz genau. So, und der japanischen Politik gibt es natürlich auch ein bisschen Chaos, denn Yoshihiro Tamaki, der Vorsitzende der japanischen Demokratischen Partei für das Volk, also kurz DPP, der ist über eine außerehelichen Affäre gestolpert und wurde jetzt erstmal für 3 Monate suspendiert. Das wiederum ist nicht so gut für den Premierminister, denn er ist ganz, ganz dringend auf die DPP angewiesen, um überhaupt irgendwas durchzubekommen durchs Parlament, denn da herrscht ja momentan eine Minderheitsregierung und jetzt weiß man da auch gerade nicht, wie es weitergeht.
Yay. Ja, Mensch. Aber ich finde es immer so lustig, dass dann irgendwie so private Sachen für viel größere Empörung sorgen als irgendwie denn sowas wie so ein Spendengeldskandal. Ne? Also, der hatte eine Affäre, das geht gar nicht sofort absägen. Ach, sie haben 50.000 Yen unterschlagen. Ach, das ist doch, das passiert mal hier. Ne?
Harmlos. Nein, aber ja, in dem Fall ist es jetzt halt unpraktisch, weil man ist ein bisschen ratlos. Man steckt ja auch noch gerade mitten in den Haushaltsplanungsgesprächen und da geht es ja darum, ob die Einkommensteuergrenze, also ab wann man eben Steuern zahlen muss, angehoben wird. Da gibt es dann auch noch so ein paar andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel eine Steuererhöhung, um eben die höheren Militärausgaben zu bezahlen. Und da stemmt sich halt die DPP extrem dagegen und man möchte das halt jetzt durchbekommen, aber ist ein bisschen blöd, wenn der Vorsitzende nicht da ist.
Ja, irgendwie etwas unpraktisch, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Naja, und da gibt es ja noch so ein kleines Konjunkturpaketchen, was man auch noch durchbringen will. Das könnte jetzt auch momentan ein bisschen schwierig werden. Ja. Aber Konjunkturpaket, da gibt es auch ein kleines Problem. Denn, Japan ist nun mal hoch verschuldet. Also ich meine, die Schulden des Landes haben im August dieses Jahres immerhin die 1,3 Billionen Yen überschritten. Das ist wirklich mal eine Hausmarke. Und bekanntlich ist dieses, hey, wir werfen mit Geld um uns, sowas wie ein Beliebtheitswettbewerb in der Politik geworden.
Ich muss kurz korrigieren, 1300 Billionen, nicht 1,3 Billionen.
Ja, okay, sorry, 1300 Billionen Yen. Na, jedenfalls ist halt das Problem, ja, wie soll das überhaupt finanziert werden? Man will wieder Anleihen ausgeben und so weiter und so fort. Und Experten der Regierung übrigens sagen jetzt mittlerweile auch, Leute, das wird uns irgendwann jetzt bald auf die Füße fallen. Und zwar auf die Füße fallen in der Hinsicht, dass irgendwann Japans Rating abgestuft wird. Und einige sagen auch, das ist langsam wirklich nötig, damit die Politik endlich mal aufwacht. Weil so kann es doch nicht weitergehen. Vor allen Dingen auch, weil die geplanten Subventionen nicht zielgenau sind.
Irgendwie scheint das im Moment eine Welt der Extreme zu sein, ne?
Ja.
Deutschland spart sich kaputt und Japan verschuldet sich kaputt.
Ja, so könnte man das zusammenfassen.
Ja,
es ist halt einfach, also sagen wir so, es ist schon eine gute Idee, mit Subventionen zu arbeiten. Japan macht das allerdings immer und zwar volle Kanone. Und dafür, dass man eh schon hoch verschuldet ist, vielleicht keine so gute Idee. Und genau auch dann noch zu sagen, Leute, wir schaffen nächsten Monat, nächstes Jahr schon den Primärhaushalt auszugleichen. Ich meine, also daran alleine festzuhalten, ist sowieso schon so, ach Leute, bitte Realität, Mensch. Das wird nichts, wenn ihr das Konjunkturpaket auf den Weg schickt. Das ist jetzt schon so gut wie unmöglich und damit ist es gänzlich unmöglich.
Ja, ich meine, wenn du dir eine Wirtschaft so heranziehst, die nur auf Subventionen immer gelaufen ist, dann ist die eigentlich nicht dazu in der Lage, ohne Subventionen zu laufen, oder?
Naja, ich bin kein Wirtschaftsexperte, das kann ich nicht beurteilen, aber das Problem ist halt einfach, es wird halt erwartet. Und die Politik in Japan ist eigentlich sehr stark auf, ich muss an der Macht bleiben, aufgebaut. Und die LDP tut halt alles dafür. Und wenn man sich die letzten Jahre so anguckt, also Corona, extrem viel Subventionen rausgeschüttet. Danach extrem viel Subventionen rausgeschüttet, um die Wirtschaft wieder zu laufen zu kriegen. Ist ja alles schön und gut, aber zielgerichtet war es halt auch nicht. Jetzt hat man den Salat, jetzt kommt das nächste Konjunkturpaket. Und das geht ja immer so weiter. Ich meine, anstelle wirklich mal bei den Problemen anzupacken. Und genau daran traut sich halt keiner. Aber das müsste mal getan werden. Weil immer nur Geld reinpumpen bringt nichts.
Ja, es scheint aber nicht die Priorität zu sein, ne?
Nee, überhaupt nicht. Und da gibt's ja noch zwei kleine Probleme. Zum einen will ja, wie gesagt, die DPP, dass die Einkommensteuergrenze angehoben wird. Also sprich, ab wann eben Steuern bezahlt werden müssen. Das wird nochmal ein Loch in die Kasse reißen. Und dann ist ja noch das Problem, dass die DDP einfach auch keine Steuererhöhung möchte. Um eben den die Anhebung des Verteidigungshaushaltes auf 2% des Bruttoinlandseinkommens oder irgendwie so gegen zu finanzieren. Das will sie halt auch nicht. Gut, ich meine, das will auch keiner in der Bevölkerung, was irgendwo verständlich ist. Und auch das wird nochmal ein ordentliches Loch reinreißen. Also alleine jetzt wegen dem Verteidigungshaushalt werden wahrscheinlich 300 Millionen Yen fehlen. Und das ist auch schon mal wieder eine Marke, weil wo soll das denn alles noch herkommen? Und da gibt es ja noch ein anderes Problem. Denn immer mehr Steuerzahler geben ihr Einkommen falsch an. Und das hat in Japan dieses Mal einen Rekordhoch erreicht. Und zwar wurden über 65,5 Milliarden Yen, also offiziell, an steuerpflichtigen Einkommen nicht angegeben. Und das ist zwar ein Rückgang, aber also es ist ein Rückgang von 33,2% gegenüber dem Vorjahr. Allerdings auch nur, weil man halt mittlerweile mehr ermittelt.
Ach ja, also es ist doch auch bei uns und in Amerika dasselbe Problem. Ne? Die Steuern, die dir durch die Lappen geben, wegen absichtlicher oder unabsichtlicher Hinterziehung,
richtig,
die sind so hoch, dass im Vergleich dazu andere Probleme wie ein kleiner Fliegenschiss wirken, ne?
Aber meistens will man da gar nicht so viel tun, weil die am, sagen wir, großzügigsten, die Steuern hinterziehen, sind die meistens auch die größte Kohle haben. Ne?
Ja. Ja, in dem Fall übrigens tatsächlich wie üblich Unternehmensberater, die führen mal wieder die Liste an und auch Hostclub sind auch ganz groß dabei.
Okay, das sind jetzt nicht unbedingt Leute, die beim Absägen hier die ganze Wirtschaft durcheinander bringen würden. Aber ne, wenn du dann ganz große Firmen hast und ganz große Konzerne, die halt nicht allzu viel Steuern zahlen, ne, ich schätze mal, da kannst du nicht einfach so sagen, jetzt kommst du weg, ohne dich machen was weiter. Das wäre nicht gut für die Wirtschaft.
Ja, das definitiv. Aber es ist halt schon ordentlich und gut, dass jetzt halt, wie gesagt, mehr ermittelt wird, aber das ist seit Jahren schon so, weil es steigt ja jedes Jahr im Prinzip an. Und naja, es wird halt immer noch versucht.
Ja.
Lustig. Ja, ist ja auch lohnenswert, solange du nicht erwischt wirst.
Ja, das stimmt.
Kann man eine Menge Geld sparen. Was jetzt nicht heißt, dass ich zur Steuerhinterziehung aufrufe.
Nein, da kommt's raus.
Nee, ich meine, das Lustige halt ist, dass wenn alles so funktioniert, wie es sollte, dann ist Steuern zahlen so ziemlich eines der wenigen Dinge, auf die man stolz sein kann, weil man logischerweise dadurch zum Staat beiträgt, ne? Zu unserer Kultur und zu allem, ne?
Vorsicht, ich kenne da auch wieder Gegenstimmen und so weiter. Und man muss auch sagen, der Staat hat ja nun mal auch den Hang dazu, Geld zu verschwenden.
Logisch.
Also es ist halt immer so eine Sache. Aber man sollte schon seine Steuern zahlen, weil manchmal fließt das Geld auch in vernünftige Projekte.
Ich meine, wenn du es aber vergleichst, ne, wenn du zum Beispiel spendest für irgendeinen wohltätigen Zweck und dann mal nachguckst, wie viel von deinem Geld dann am Ende beim wohltätigen Zweck ankommt und wie viel verbraten wird zwischendurch durch Reibung oder durch halt auch wieder nicht so besonders effiziente Bearbeitung, dann sieht der Staat nicht so viel mieser aus.
Ja, wobei ich jetzt ganz kurz hier mal ein bisschen abstufen möchte. Das ist natürlich nicht überall der Fall, was das Spenden angeht. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Wir wollen ja nicht pauschalisieren.
Nee.
Ja, wie gesagt, man soll seine Steuern zahlen, abgesehen davon es ist einfach lästig, da so lange rumzurechnen und so weiter. Und das kann dann schneller auf die Füße fallen, als man gucken kann. Bei uns Kleinen betrifft das ja meistens eh nicht. Muss man auch ganz ehrlich sein.
Die ewige Rechnerei und die massenweise an Daten, die da durchsehen muss, können ein absoluter Horror sein. Tatsächlich haben, ja, hier heißt es jetzt, dass die mit künstlicher Intelligenz ein bisschen Fortschritte gemacht haben beim Ermitteln, was Sinn macht. Weil dabei ist KI gut, weißt du? Bei den richtig ermüdenden, dämlichen, kleinen Sisyphus-Arbeiten, wie die ganzen Daten durchzugehen.
Naja, natürlich.
Ja.
So, kommen wir mal zum Tourismus. Wer hätte das erwartet? Also, Japan hat ja ein Problem mit dem Massentourismus. Darüber haben wir ja jetzt schon so oft gesprochen. Es nervt die Menschen. Was irgendwie verständlich ist, weil wenn man vor die Haustür geht und von Touristenmassen überrannt wird, macht das nicht so viel Spaß. Das Ding ist aber, jetzt zeigt eine aktuelle Umfrage, dass mindestens 30% der ausländischen Touristen ebenfalls vom Massentourismus genervt sind. Zudem sind viele Touristen tatsächlich bereit, höhere Gebühren zu zahlen, um einmal die Überlastung zu verringern, um kulturelle Ressourcen in Japan zu schützen. Gefragt hatte nämlich die Development Bank of Japan und das Japan Travel Bureau Foundation. Und sie hat insgesamt 7.796 ausländische Touristen befragt.
Okay,
das ist halt schon interessant, weil das halt gestiegen ist.
Es ist auch eine gute Anzahl von Leuten, dass diese Umfrage dann auch vergleichsweise aussagekräftig ist, ne?
Ja.
Ja, also da braucht man meistens so 5.000 bis 10.000, um zu sagen können, ja, das entspricht wirklich der Meinung von dem ganzen Durchschnitt.
Richtig. Und die zweithäufigste Beschwerde betraf eben schlechte Manieren und das Wegwerfen von Müll und das Betreten von Sperrgebieten.
Okay.
Also sprich, im Prinzip, man hat sich über Touristen beschwert, die sich absolut nicht benehmen können.
Ja, okay, weil es also einem selber logischerweise auch zurückfällt, ne?
Mhm.
Ja, würde ich aber auch so sagen, wenn ich als Tourist in Japan bin, ne, und dann sehe ich um mich herum Leute, die sich so daneben benehmen, dann denke ich mir auch, meine Fresse, ja.
Richtig.
Obwohl schämt man sich für sich selbst, obwohl man gar nichts gemacht hat, ne?
Ja, ich frage mich, wie hoch die Unzufriedenheit ist mit der ganzen Überfüllung. Ich denke mal, die dürfte auch recht hoch sein bei Touristen, ne? Wenn du da irgendwo hingehen möchtest und die Stadt genießen möchtest, aber überall ist alles voll und zugestopft.
Das ist ja Massentourismus halt.
Ja.
Das spielt da ja mit rein. Ist auch irgendwo verständlich, weil teilweise hat man da schon mittlerweile lange Wartezeiten. Was übrigens auch interessant ist, ist, dass 97% der Befragten sagten, sie haben Interesse an einer Reise in ein regionales Gebiet, aber weniger als 10% sind tatsächlich dort mal hingereist. Das heißt also, da ist noch sehr viel Potenzial rauszuholen.
Ja, man muss sie irgendwie dahin lotsen.
Hm? Hat Japan ja vor, aber ja, schwierig, ne?
Ja, nicht so einfach.
Sie kämpfen noch damit, ja, irgendwie
genau,
schon.
Genau, sie kämpfen noch.
Sie haben es immerhin vor und sie arbeiten ja wohl auch an einigen Ideen, wie man das praktisch fördern könnte, aber ja, man muss ein bisschen Mühe sich noch dafür geben.
Ja gut, ist halt eben eine Sache, ich hoffe, sie geben sich noch Mühe, weil Japans ländliche Regionen haben einiges zu bieten, aber die Infrastruktur ist halt wirklich schlecht.
Ja.
Ja. Es bleibt und ist die alte Leier.
Genau. Außerdem hat der Massentourismus noch Nachteile. Japan erlebt ja nicht nur Massentourismus, Ada, wir kommen mal mit dem Flugzeug. Nee, tatsächlich auch mit Kreuzfahrtschiffen. Es gibt einen regelrechten Kreuzfahrtboom. Also ihr wisst ja, diese großen Kähne, die Umwelt extrem verpesten und eigentlich totaler Blödsinn sind, aber egal. Das Problem ist allerdings, dass diese Zunahme den Strafverfolgungsbehörden extreme Kopfschmerzen verbreitet. Denn zum Beispiel im Hafen Shimizu, gibt es mittlerweile mehr illegale Taxis als normale Taxis und das ist natürlich nicht so toll, denn die Dinger sind erstens schweineteuer, weil sie, klar, Touristen abzocke, und zum anderen ist das auch nicht gerade unbedingt ungefährlich, weil wenn die einen Unfall bauen, dann steht man nachher komplett unversichert da, das ist natürlich auch nicht so toll. Man überlegt jetzt, wie zum Teufel kommen wir dagegen eigentlich an? Also, illegale Taxis erkennt man übrigens daran, sie haben kein weißes Nummernschild. Sie haben weißes Nummernschild und kein grünes. So. Und das ist ja auch wirklich in ganz Japan mittlerweile ein Problem. Aber hier ist es halt besonders toll.
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so einfach zu umgehen ist. Man muss halt die Augen gespitzt, also die Augen gespitzt, man muss halt die Augen scharf halten, ne, und das kontrollieren, was natürlich Aufwand bedeutet, ne. Mhm. Und man müsste mit den Reiseveranstaltern von den Kreuzfahrttouren da zusammenarbeiten, dass die, bevor die Leute da an Land gehen, die informieren, ne, über die Gefahr.
Richtig, einmal aufklären wäre vielleicht allgemein nicht schlecht, auch was die guten Sitten angehen, in Anführungsstrichen. Das wäre vielleicht tatsächlich eine Idee, so, wir sind gleich da, in einer Stunde dürfte raus, jetzt musst du nochmal zuhören. Das könnte tatsächlich nicht schaden.
Mhm.
Gerade natürlich auch, um eben Touristen vor Abzocke zu bewahren, weil die Dinger können ganz schön teuer sein.
Ja, das ist doch so eine Angelegenheit bei Kreuzfahrtschiffen. Wenn du dann an Land gehst in Japan, da gehst du nicht so durch den Zoll durch wie beim Flughafen, oder? Haben sie da was geändert?
Also da muss ich passen, das weiß ich nicht.
Ich glaube, da ist viel weniger mit Kontrolle und viel weniger mit offiziellen Beamten. Deswegen ist da halt ein bisschen so wilder Westen.
Ja, das kann gut sein. Also ich bin noch nie Kreuzfahrt gefahren, deswegen weiß ich das nicht. Ich mag zwar Schiffe echt gerne, aber ne, Kreuzfahrt würde ich mir nicht antun. Gott, ey, mit so vielen Menschen eingefecht in so große Stahlbottiche. Oh Gott.
Man muss schon irgendwie so ein Fan von sowas sein. Ich weiß, es gibt Leute, die finden das wahnsinnig toll und es gibt Leute, die würden sich wahrscheinlich nach dem ersten Tag schon über Bord schmeißen, weil sie es so schrecklich finden.
Ja, auf dem Segelschiff wird es wahrscheinlich noch Spaß machen.
Im Endeffekt ist es doch wie ein Schwimmen des Vegas, oder? Das ist doch nur Unterhaltung, Glücksspiel und gutes Essen. Ne?
Ja, es ist im Prinzip Entspannung.
Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, es gibt ja auch so Kreuzfahrtschiffe, die halt irgendwelche bestimmten Themenbereiche haben. Ich weiß zum Beispiel, es gibt einmal im Jahr eine Metal-Kreuzfahrt, die wahnsinnig beliebt ist, was ich sehr witzig finde. Und da hast du praktisch jeden Tag irgendwie einen anderen Konzertbereich und irgendwelche Festivalaktivitäten, aber halt auf einem Kreuzfahrtschiff.
Ja, okay, also die Standard-0-15-Kreuzfahrt ist eigentlich nur, ich sag jetzt mal, Vergnügen mit der Peitsche.
Ja, okay.
Saufen, essen und schlafen.
Ja, saufen, essen, schlafen, ab und um Liegeplätze kämpfen.
Ja, also ja, ganz ehrlich, gegen ein schwimmendes Rock am Ring hätte ich zum Beispiel nichts dagegen. Die Idee ist natürlich cool. Ne?
Ja, es gibt auch andere Kreuzfahrten, also zum Beispiel, wie gesagt, mit einem Segelschiff oder so. Das finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber diese ganz großen Schiffe, die Dinger werden ja vor allen Dingen immer größer. Das sind ja schwimmende Freizeitparks, das ist
ja
fürchterlich.
Ja, ja, das sind Städte.
Die Dinger sind größer als Hochhäuser. Man denkt immer, die sind zu klein, wenn man die im Fernsehen sieht, aber wenn man so einen Größenvergleich mal hat, holy shit, sind die riesig.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, nach einer Kreuzfahrt bräuchte ich erst mal 2 Wochen Urlaub, um wieder auf Ruhe tanken zu können. Nein, danke. Oder so, ja, diese
Fun Fact,
falsche
Etikette. Entschuldigung. Ich würde sagen, Fun Fact. Wusstet ihr, dass größere Kreuzfahrtschiffe grundsätzlich mit Kühlräumen für Leichen ausgestattet sind? Oh, weil Gott, pro längerer Kreuzfahrt mindestens so 1-2 Leute draufgehen, weil die überwiegend halt Senioren da haben, ja, mitfahren, und das ist bei denen statistisch schon so vorbereitet, dass die da Kühlhäuser eingebaut haben. Finde ich irgendwie sehr makaber, aber auch andererseits irgendwie sehr lustig, dass man an sowas denken muss.
Ich meine, ja, da leben mehr Leute auf diesem engen Raum als bei mir im ganzen Dorf, oder? Mit so einem Kreuzfahrtschiff.
Wahrscheinlich, ja.
Bestimmt, ja.
Übrigens, anderer Funfact: Wusstet ihr, dass ein Kreuzfahrtanbieter in der USA jetzt eine 4-jährige Kreuzfahrt anbietet, damit man Trump entkommen kann?
Ja, wobei ich mir denke, wer sich das leisten kann, der wird wohl Trump als geringstes Problem im Leben haben.
Glaube ich auch, der hat genug Geld, das tankiert ihn eh alles nicht. So, der Tourismus hat aber auch noch ein anderes, sorgt noch für andere Probleme. Wer hätte das jetzt erwartet? Denn irgendwie haben immer mehr Touristen den Hang, ihre Koffer einfach im Flughafen stehen zu lassen. Und herrenlose Koffer sorgen bekanntlich dafür, dass eine Untersuchung gestartet wird, weil es könnte ja ein Bömpchen da drin sein. Mhm. Und das ist besonders am Flughafen Kansai mittlerweile ein Riesenproblem, weil, es bindet natürlich logischerweise Personal, weil so eine Kontrolle dauert mindestens 20 Minuten. Und das gibt's noch Entsorgungskosten und all so eine Sachen, und das ist natürlich nicht so toll, besonders weil dieser Flughafen eigentlich eine Abgabestelle hat für Koffer, die nicht mehr gebraucht werden. Aber das wird halt immer weniger genutzt, und wenn es genutzt wird, dann geben die Leute da meistens Koffer ab, die man ehrlich gesagt auch nicht mehr weiterverkaufen kann, was eigentlich Sinn und Zweck des Ganzen war.
Okay, also können die aus irgendwelchen rechtlichen Gründen nicht einfach die Dinger dann zum Verschenken weggeben? Na, müssen sie entsorgen?
Ja, also wenn das eine Fundsache ist, also sprich so ein herrenloses Ding, dann tatsächlich muss das Ding erstmal im Fundbüro zwischengelagert werden. Weil es könnte ja sein, dass es wirklich nur ein Versehen war.
Ja.
Man muss dazu sagen, 95% der Koffer, die halt im Fundbüro landen, werden dann vernichtet, weil die darfst du rechtlich gesehen anscheinend nicht weiterverkaufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich meine, es gibt hier diese Sachen so, Koffer, die weiterverkauft werden, bla, ich glaube, Frankfurt im Flughafen macht das auch immer ganz gerne, oder der Zoll oder irgendwie so in dem Dreh, aber das gibt's halt in Japan nicht, dieses System, und deswegen müssen die halt entsorgt werden.
Ja, okay, also das hat jetzt nur wirklich mit den groß angestiegenen Besucherzahlen zu tun, oder?
Ja,
es ist nicht, dass die Leute durchschnittlich öfters einfach ihren Koffer in diese Ecke schmeißen, weil sie keinen Bock
hat. Das Problem gibt es schon lange, aber das hat jetzt natürlich verstärkt zugenommen. Es ist halt dann so, ja, wir nehmen ihn jetzt eben nicht mit, weil der ist eh leer zum Beispiel. Ich weiß eh nicht, wie man das schafft, dass man irgendwo hinreist und wegreist. Man hat weniger oder braucht weniger Koffer. Ich kenne das eigentlich ja andersrum. Aber anscheinend ist es halt eben so. Und dann will man das Ding halt nicht mitnehmen, lässt das eben stehen, weil spart ja Platz, Geld oder keine Ahnung. Aber es ist halt mittlerweile ein beliebter Volkssport tatsächlich. Tada!
Skurril, aber naja, mal sehen, wie sich das entwickelt.
Wird noch besser. Wir hatten ja schon mal diesen berühmten Fotospot am Berg Fuji, also sprich der besonders japanisch aussieht, besonders beliebt war und wo man schnell einen Sichtschutz aufgestellt hat, weil zu viele Touristen.
Ja.
So, der Sichtschutz ist wieder weg. Mittlerweile hat sich die Lage ein bisschen entspannt. Jetzt hat man aber ein Problem, denn die Verkehrssicherheit ist nicht gegeben, denn die Touristen, die kommen, haben blöserweise den Hang dazu, ständig einfach so über die Straße zu rennen. Ja, und deswegen kriegt der Fotospot neue Zäune. Allerdings dieses Mal ohne Sichtschutz.
Ach so, damit einfach die Fußgänger an einer anderen Stelle drüber latschen. Okay.
Ich kann gar nicht mehr über die Straße latschen, denn es gibt immer mehr Beschwerden, dass das Fahren dort einfach saugefährlich ist. Das gefällt natürlich auch dem Supermarkt logischerweise nicht, dem Zahnarzt daneben übrigens auch nicht, weil die Ecke wird mittlerweile von Einheimischen gemieden, weil es ist einfach zu gefährlich. Also die Gefahr, dass du einen Touristen anstelle einer Fliege auf der Windschutzscheibe hast, ist ziemlich groß.
Tja, irgendwie verständlich.
Mhm.
Aber eigentlich traurig, dass man gesagt hat, jo, wir haben es jetzt so gemacht, die Leute haben es anscheinend verstanden und wir müssen es nicht normal machen. Und jetzt ist es im Prinzip dann so, ja, nein, sie haben überhaupt nichts gelernt.
Ja, so ungefähr.
Ja, ich meine, du kannst auch nicht einfach so aufgeben und sagen, ja, dann machen wir halt einen Fußgängerübergang mit einer Ampel dahin. Das,
haben sie ja.
Haben sie?
Naja, es gibt's da ja alles.
Okay.
Es wird halt nur gnadenlos ignoriert. Und deswegen gibt es jetzt an den Bürgersteigen einfach Zäune, damit die Leute da nicht mehr rüberhopsen. Ich meine, es werden immer noch Leute drüber steigen, klar. Aber zumindest ist das meine Maßnahme.
Ja, trotzdem ist es schon ein bisschen selten dämlich, ne?
Dezent ausgedrückt würde ich sagen, ja. So, mit einer Sache in Osaka bin ich, womit ich gar nicht einverstanden bin, das lief diese Woche, und zwar hat Osaka im Bezirk Kamagasaki alle Obdachlosen in einer Nacht- und Nebelaktion vertrieben. Und zwar wurde der Bezirk am 1. Dezember geräumt, von ungefähr 500 Regierungsbeamten und Polizisten. Das Gebiet hat eine Besonderheit, und zwar liegt es da, wo es mal ein Gemeindezentrum gab, das eben früher Menschen in Not unterstützte. Man will das Ding eigentlich schon seit Jahren renovieren, weil es musste geschlossen werden. Aber naja, man kennt das ja, es ist halt eben was Soziales, das dauerte mal ein bisschen länger, sprich, da ist bisher nichts passiert. Und dann haben sich halt irgendwann Menschen angesiedelt. Viele sagen auch, es ist ein sehr schmuddeliger Stadtteil, weil, der ist halt schon ziemlich verdreckt, muss man ehrlich sagen. Also es liegt sehr viel Müll dort rum. Und die Stadt kämpft halt schon seit Jahren dagegen, dass halt die Obdachlosen dort verschwinden aus dem Stadtbild. Ja, man hat vor Gericht gewonnen und jetzt hat man halt gesagt, okay, wir machen das jetzt mal in einer Nacht- und Nebelaktion. Man hat zwar vereinzelt Menschen auch Hilfe angeboten, man weiß aber auch, mit Sozialhilfeempfängern geht man in Japan nicht sehr sanft um, deswegen hatten sehr viele Angst und haben das nicht angenommen. Aber gut, man hat ihn halt komplett geräumt. So,
ja,
und das Ganze ist natürlich nicht gerade unter wenig Kritik abgelaufen. Vor allen Dingen sagen Kritiker jetzt, naja, toll, jetzt wird Folgendes passieren. Der Stadtteil wird das schlicht und ergreifend teuer.
Ja, egal wie du es drehst und wendest, das ist eine bescheuerte Art und Weise, damit umzugehen. Ja. Es ist moralisch verwerflich, logisch. Plus, es hat auch überhaupt nichts am Problem gelöst. Weißt du, wenn du Dreck in deinem Zimmer hast und ihn in eine andere Ecke dann schiebst, dann ist immer noch Dreck in deinem Zimmer.
Also, dass man den Müll loswerden will, kann ich verstehen. Das hätte man auch ohne Probleme machen können. Aber wo sollen die Menschen hin?
Nee, die hauen nicht einfach ab, nur weil du dir jetzt da einen Zaun drum machst und die nicht mehr reinlässt. Die sind ja vorher auch das Problem gewesen, dass die eine Anlaufstelle hatten und jetzt also war sie weg. Also haben sie sich da angesiedelt. Wahrscheinlich in der Erwartung, dass dann irgendwann wieder mal eine Anlaufstelle ist. Aber wie lange ist das her? Über 6 Jahre und noch nicht mal ist das alte Gebäude abgerissen? Die machen da gar nichts.
Das ist das Problem. Ich meine, wenn man jetzt so überlegt, der Bahnhof Osaka, das ganze Gemahnungsgebiet, das wird im Schnellverfahren gerade renoviert. Da funktioniert's, weil das ist ja für die Weltausstellung. Aber naja, ich meine, die Räumung war auch für die Weltausstellung, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ganz klar, weil man rechnet ja damit, dass viel mehr Touristen halt hinkommen. Aber, das hätte wieder mal nicht sein müssen.
Nee, es ist eine völlig nutzlose. Es ist eigentlich eine Verschwendung von Steuergeldern. Ja,
es ist halt wie immer.
Ja, also ja,
man möchte auf kurze Zeit ganz schnell einen positiven Eindruck machen und dann müssen solche Leute halt verschwinden. Das ist überall gleich. Das war auch zum Beispiel wie bei den Olympischen Spielen in China. Da hat man die Leute auch ganz schnell irgendwo anders hingekarrt, auf gut Deutsch.
Tokio.
Deren kleine Hütten da abgerissen und ja, in Tokio auch, genau, in den Parks war das, ne, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Und wenn dann das große Event vorbei ist, dann ist das den Leuten sowieso egal. Dann können die sowieso wieder praktisch dort zurückkehren, weil dann sind sie halt wieder unsichtbar für die. Ja, dann ist es nicht wichtig, weil auf gut Deutsch, wen interessiert es dann schon?
Das ist es eben. Aus den Augen, aus dem Sinn und fertig. Aber man hilft halt nicht, man verschiebt das Problem einfach nur woanders hin. Wie immer.
Ja, ja. Na. Dabei wäre es tatsächlich so einfach zu lösen. Also es gibt genug Untersuchungen, die besagen, wenn man diesen Leuten ganz einfach einen Wohnsitz ermöglichen würde, auch wenn das jetzt nur ein Hotel ist und ein bisschen sozialen Support, dann kann man das Problem recht schnell sehr stark reduzieren und
ja,
naja, man macht gleichzeitig was Gutes, weil wenn, da kann man ja natürlich wieder Arbeitskräfte und tolle Steuerzahler daraus machen.
Das ist nämlich der Punkt, man vergisst eben, das sind Arbeitskräfte. Aber es kostet Geld und das ist das Problem. Es kostet Geld und bindet Ressourcen und dieses Geld und diese Ressourcen, also entweder sind sie nicht da oder...
Naja, ne, es ist halt eine Investition, aber keiner akzeptiert das irgendwie. Die denken halt, oh, das ist praktisch Perlen vor die Säue, aber...
Ja.
Weil sie, das ist ja interessant, dieses Paradox. Sie sehen in den Leuten eigentlich, wenn man das jetzt so ganz krass sagen soll, einfach nur den Abschaum der Gesellschaft und die sehen das überhaupt nicht als Investition deswegen an. Also sagen wir, sie sind ja sowieso schon am Boden, warum sollen wir da was machen? Daraus wird ja sowieso nichts. Und das ist eigentlich ziemlich traurig.
Ja, im Prinzip so nach dem Motto, sie sind wertlos für die Gesellschaft, weil sie halt eben einfach nichts haben. Und wenn ihr euch wundert, dass Matze gerade nicht sagt, der musste gerade mal eben flüchten. Also das ist halt so dieses, man hat einen Komplettabsturz hingelegt, also ist man halt eben kein vernünftiges Mitglied der Gesellschaft. Das ist so ein Grundgedanke, den man da leider hat.
Naja, im Prinzip, man ist wertlos und in deren Augen bleibt man für immer wertlos. Man hat im Prinzip sein Recht verwirkt irgendwie anscheinend.
Richtig.
Ich weiß, ich verstehe es nicht genau, was diese Leute denken, aber das ist immer so das Gefühl, ne, was
ja,
dahinter ist.
Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht sagen, was sie verstehen, aber das ist halt auch das Problem, warum viele Leute halt sagen, wir möchten eben nicht zu Stellen, also die halt Sozialhilfe Menschen, Empfänger helfen, weil man dort halt auch teilweise sehr mies behandelt wird. Darüber hatten wir auch schon einige Berichte. Das ist wirklich erschreckend, wenn man das liest, weil die Menschen brauchen halt Hilfe. Punkt. Es ist einfach schwierig, wenn man einmal ganz unten ist, von alleine da wieder hochzukommen. Aber wenn man diese Menschen da raushilft, dann hat man normalerweise wertvolle Mitglieder für die Gesellschaft, also jedenfalls nach denen ihrer Definition. Also ich sage jetzt mal nicht 100%, aber so mit 90% auf jeden Fall. Und ich finde, es gehört eigentlich zu einer Gesellschaft dazu, dass man eben auch auf ja, die, ich will jetzt nicht sagen Schwächeren, sondern eher auf die Benachteiligten oder wie man das jetzt immer nennen mag, eingeht. Und wenn eine Gesellschaft das nicht leisten kann, dann läuft dabei etwas ganz gewaltig schief.
Exakt.
Jo.
Ach, du bist ja perfekt denn da.
So, kommen wir zum nächsten Thema. Ihr wisst ja, wir haben in Deutschland ein leichtes Brückenproblem, ne?
Ja, es bröselt so an den Ecken und Enden.
Aber wisst ihr, Japan übrigens auch. Hier haben wir wieder eine Gemeinsamkeit. Denn über 10.000 Brücken in Japan müssen dringend repariert werden. Und das nicht erst seit gestern, sondern seit 2018. Da kam nämlich ein Bericht raus, der besagte, Leute, wir haben hier ein kleines Problem. Wir haben nämlich 60.482 Brücken, die wir mal dringend hier beanstanden müssen, weil die einfach völlig marode sind. Macht mal was. So, und jetzt hat das Ministerium für Land, Infrastruktur, Transport und Tourismus mal nachgeguckt und festgestellt, okay, bei 10.000 Brücken haben wir immer noch ein Problem und das ist mittlerweile riesig. Denn gerade kleine Kommunen kommen einfach nicht hinterher. Es fehlt an Fachkräften, es fehlt an Geld. Ja, und das ist natürlich nicht so toll.
Ja, Mann, bis denn mal wieder ein großes Oje passiert?
Ja, das wird auch kommen, weil 300 Brücken von denen sind sogar nicht erdbebensicher. Und das sind vor allem Brücken, die wahnsinnig wichtig sind für Notfalltransportrouten und so weiter.
Ja, das hatte ich fast vergessen. In Japan ist es ja eigentlich ein kritischeres Thema, weil wir haben nicht so viele Erdbeben. Und trotzdem sind bei uns letztens eine der Brücken runtergekracht, ne, beim Fluss. Ne?
Ja, ich meine, wir haben unsere Infrastruktur einfach nur kaputt gespart, ne? Aber ich meine, auch die Infrastruktur in Japan ist natürlich wahnsinnig alt, das darf man nicht vergessen. Die meisten Infrastrukturgebäude wurden ja während des Wirtschaftsbooms gebaut. Mhm. Das heißt also, die haben locker schon ihre 40, 50 Jahre auf dem Buckel. Und ist logisch, ewig halten Brücken nun mal nicht. Das ist normal, die müssen saniert werden, das kommt vor und man muss es halt irgendwann auch angreifen, man kann dieses Problem einfach nicht ignorieren. Das Blöde ist, irgendwie haben Regierungen neuerdings den Hang dazu, sowas immer zu ignorieren, warum auch immer. Also ja, da könnte man mal Geld reinstopfen, das wäre sinnvoll angelegt.
Ja klar, aber das ist halt auch Geld, wo man sich drum drücken kann, weil es ist ja noch nichts passiert, ne?
Ja genau, das ist nämlich der Punkt, bis halt was passiert. Ich meine, es ist schon mal was passiert. Deswegen hat man ja auch diese Sanierungsgeschichte sehr weit nach oben gesetzt. Und zwar, wann war denn das? Genau. Seit 2014 müssen nämlich alle Straßenverwalter in Japan, einschließlich nationaler und lokaler Behörden, Brücken und andere Straßenbauwerke, alle 5 Jahre inspizieren. Weil 2012 ist nämlich eine Betonplatte in einem Tunnel runtergekommen. Und dabei sind 9 Menschen gestorben. Und da stellte sich heraus, es wurde nicht vernünftig gewartet.
Oh, das ist, ja.
Ja. Überraschung, Überraschung, ne?
Ja, surprise, surprise. Naja. So, ein anderes Problem sind Hausclubs. Ach, wer hätte das erwartet? Japan versucht ja mittlerweile gegen unseriöse Hostclubs vorzugehen, weil halt immer mehr Frauen in einer Schuldenfalle dadurch gefangen werden, die sich dann halt auch sehr schnell dazu entscheiden, das heißt entscheiden oder gezwungen werden, sich zu prostituieren. Leider nimmt aber die Zahl der unseriösen Hostclubs zu und es gibt eine neue Masche, denn viele dieser Hosts nutzen mittlerweile Dating-Apps, um Frauen gezielt herauszupicken, sie in die Clubs zu locken und dann halt eben für hohe Schulden zu sorgen.
Ja, das ist natürlich krass, weil damit haben sie sich sozusagen den Augen entzogen, die normalerweise da die Polizei und alles aufgezogen haben, weißt du? Die haben aufgeachtet, dass es nicht irgendwie die Leute auf der Straße andere ansprechen oder bedrängen, ja, ne? Das war ja bisher die typische Masche, ne?
Also bis Ende Oktober diesen Jahres wurden 287 Konsultationen in Frauenunterstützungszentren wie sagt man, vorgenommen, einfach eben genau wegen dieser Masche, und sie wird halt immer beliebter, weil sehr viele nutzen logischerweise Dating-Apps, sind ja auch von der Regierung mittlerweile gefördert. Ja, und man verschweigt halt, dass man eben im Hausclub sitzt, man umgarnt eben die Frauen und so weiter und so fort, und dann irgendwann kommt man damit raus, dann ne, besucht man sich und so weiter, weil klar, Host steht ja auch gleich für hübscher Mann. Ja, und dann ist man in der Falle. Oh, und das geht wahnsinnig schnell. Eigentlich hatten zum Beispiel auch viele Hostclubs gesagt, naja gut, wir machen dieses Kauf auf Rechnung, also sprich, zahle, kaufe jetzt, nutze jetzt, zahle später, oder wie das System heißt. Das schaffen wir ab. Das ist natürlich auch nicht passiert, ist logisch. Und wie gesagt, es gibt halt immer mehr Hostclubs, die halt gezielt Frauen in die Verschuldung treiben.
Also das ist perfide. Weil jetzt, das kann man ja nicht überwachen, wenn das privat betriebene Dating-Apps sind, ne, da kann die Polizei nicht einfach so sagen, ja, wir müssen da schauen, ob da irgendjemand Schuh traut, das geht ja nicht, ne?
Nein, das merkt man schon beim Yami Bato, also sprich die dunklen Nebenjobs. Da überlegt man gerade jetzt, ob man endlich mal verdeckte Ermittler einsetzt in den Social Media Bereich, um halt eben dem Herr zu werden, weil das wird ja auch immer schlimmer. Hm. Aber man braucht halt irrsinnig lange, bis da mal was passiert. Aktuell versucht man halt mit Aufklärungskampagnen, das ist auch schon mal viel wert. Eigentlich müssten aber auch die Betreiber viel, viel mehr tun. Nur es ist auch schwierig, solche Leute natürlich rauszufischen. Weil woher willst du wissen, ist es ein Host oder ist es halt ne, Autonormalverbraucher?
Ja, schwer.
Also es ist und bleibt ein riesengroßes Problem in Japan.
Besonders mit in der Kombination mit, ja, kann man es so nennen, so diese Epidemie von Einsamkeit und fehlender Bindung zwischen den Menschen, weil es läuft ja nicht so besonders gut mit Daten und Beziehungen und Heiraten in Japan. Ich meine, bei uns auch nicht besonders besser und in Amerika, aber ja, na, das.
Ja, das ist halt tatsächlich so eine Sache. Also man wird halt leicht Opfer, wenn man halt eben, ich sag jetzt mal, Dauersingle ist und sich eine Beziehung wünscht, dann ist man sehr anfällig dafür. Mhm. Man kriegt halt Romantik vorgespielt, etwas, was man, nachdem man sich sehnt, und dann wirft man auch ganz gerne mal seine Vorsicht über Bord.
Ja, und viele sagen immer, ach, ich bin ja, wie sagt man, ich bin gebildet und kenne mich mit sowas aus. Das geht tatsächlich schneller, als man denkt. Das muss ja nicht gleich für eine Liebesbeziehung sein. Das kann ja auch einfach so ein bisschen Freundschaft sein. Ne?
Richtig.
Da gibt es auch gerade so mehrere Fälle in Amerika, wo das passiert ist, wo Leute auch gedacht haben, naja, das ist halt irgendwie eine nette Person und wir schreiben uns so ein bisschen und auch, naja, ein bisschen Geld kommt dann irgendwie ins Spiel, aber ja nichts Ernstes. Und ja, das passiert wirklich schneller, als man denkt.
Ganz genau, das ist es. Jeder hat einen Trigger.
Das ist so wahr.
Und Einsamkeit ist ein fürchterlicher Trigger. Mann, ey. Es ist echt ein Problem, dass man leider nicht so schnell Herr wird. So, kommen wir mal nach Tokio. Denn die Stadtverwaltung von Tokio hat beschlossen, ab April 2025 jeden Stadtangestellten die Möglichkeit einer 4-Tage-Woche zu geben. Ui. Ein Riesenschritt. Tokio schließt sich damit natürlich anderen Gemeinden an, die halt auch schon eine ähnliche Initiative haben, um vor allen Dingen klar für Arbeitskräfte interessant zu werden, weil auch da fehlt es an allen Ecken und Enden.
Interessanter Schritt vor allem, weil wir nicht erst kürzlich die Meldung, dass eine andere Gemeinde das auch eingeführt hat und dass das wohl recht positiv schon angenommen wurde?
Ja, ganz genau. Und es ist halt auch dazu, dass eben die Gouverneurin angekündigt hat, man möchte auch gezielt Frauen fördern. Das heißt also, dass sie eben Beruf und Privatleben besser in Einklang bringen können, also Kindererziehung und so weiter. Also auch da möchte man jetzt verstärkt reinsetzen. Man braucht halt dringend Arbeitskräfte und man wird auf einmal wach und stellt fest, oh, wir haben sehr viel ungenutztes Potenzial rumstehen. Entschuldigung für jetzt die doofe Formulierung. Also müssen wir das mal aktivieren, und das geht nur, wenn wir auf die Leute zugehen.
Aber das ist schon mal ein richtiger Schritt tatsächlich bei dem Thema steigende Geburtenrate, ne? Also, wenn man natürlich da ein bisschen flexibler mit den Arbeitszeiten ist für Frauen, dann wird das Ganze ja durchaus attraktiver, eine Familie zu gründen.
Ja, nicht bei den Preisen aktuell.
Ich sag dir auch nur, dass es ein Schritt ist. Ich habe ja nicht gesagt, dass es die Lösung vom Problem ist. Davon sind wir noch ziemlich weit weg.
Da sind wir sogar noch extrem weit von entfernt. Ich glaube auch nicht, dass Japan das jemals noch gedreht bekommt. Der Zug ist eh bald abgefahren. Also es dauert nicht mehr lange, dann geht die Babyboomer-Generation in Rente, und das gilt unter Experten als der Zeitpunkt, ab dem man den Kampf verloren hat. Und aktuell kümmert man sich auch nicht wirklich darum, regierungsmäßig gesehen. Man hat zwar ein paar Sachen angekündigt, man hat festgestellt, ah ja gut, das bringt nichts und tja, man ist mal wieder momentan zu sehr mit sich selbst beschäftigt.
Bei Dims.
Ja, ist ja nichts Neues, ne? Nee. So, es gibt noch eine Änderung in Japan, denn die Krankenkassenkarten werden jetzt eingestellt. Die Krankenkassenkarte wird das hochbeliebte, total wertgeschätzte, absolut fehlerfreie MyNumber-System integriert. So, und jetzt gehe ich mal ganz kurz lachen. Ach du heilige, meine Güte.
Oh, danke.
Ja. Nein, also es ist tatsächlich so, seit letzten Montag geben Krankenkassen in Japan keine Krankenversicherungskarten mehr raus. Das dient halt dazu, um das MyNumber-System attraktiver zu machen und die Akzeptanz zu steigern. Ja, also seit... lassen wir das.
Ich weiß ja nicht, ob es etwas attraktiver und irgendwie beliebter macht, wenn man es einfach die Alternative wegnimmt. Ihr habt das jetzt gefälligst zu nehmen und lieb zu haben.
Nein, stopp. Es gibt noch eine Alternative.
Ah,
okay. Du kannst dir einen Zettel von der Krankenkasse holen und dann damit dahin zum Arzt latschen. Ist natürlich erstens umständlich, zweitens ist der Zettel nicht so lange gültig. Drittens musst du zum Beispiel, wenn du einen Jobwechsel machst, wieder einen neuen beantragen, was übrigens auch dauert. Aber ja gut. Man sagt halt, okay, wir müssen das jetzt machen. Etwaige Probleme übrigens, wenn jetzt der Kartenscanner und so weiter nicht funktioniert, führen übrigens auch dazu, dass man sich an die Krankenkasse wenden muss, eine Bescheinigung holen und die nachträglich vorlegen muss. Also man macht es einfach mal sauumständlich.
Ja, und ich denke mal, eine Menge Leute müssen sich diesen Umstand einfach antun, weil, so wie ich das mitbekommen habe, ist es mit der MyNumber-Card ausgeben gar nicht so einfach und auch mit der MyNumber-Card verwenden. Ich meine, es gibt ja genug Gegenden, wo man gar nicht die Automaten dafür hat, ne?
Ja, die Regierung kommt immer noch nicht hinterher, diese Scanner auszuliefern, weil einfach ja die Produktion nicht so gut läuft. Da gibt's doch die Fehleranfälligkeit. Ich meine, wir hatten ja schon das Thema, huch, ich habe eine Rente bekommen, warum eigentlich? Moment, die ist doch für einen ganz anderen Herrn. Ach schön, ihr habt meine Daten vertauscht. Da gab's schon tausende Probleme und die Karte selber ist auch bei Krankenhäusern sehr unbeliebt, weil es einfach mehr Kosten sind. Die muss man ja auch erstmal reinholen und also so eine Sachen. Also im Prinzip kann man sagen, das Thema beliebter läuft eigentlich eher so nach dem Motto, ich habe hier einen Vorschlaghammer. Nutze es.
Friss oder stirb.
Ja, so ungefähr. Ich meine, damit soll es ja nicht aufhören. Es soll ja auch noch der Führerschein integriert werden und die Bankdaten, wo man dann da aus sagt, ey Leute, sag mal, geht's euch noch zu gut? Sollen wir euch noch mehr Daten liefern? Weil das ist der größte Kritikpunkt. Tatsächlich der Datenschutz, denn ja toll, das liegt jetzt alles im Regierungssystem. Happy Birthday, die Regierung weiß also, wann ich krank bin oder was?
Nicht nur das, ne? Dann musst du nur eine Sache verlieren oder nur eine Sache muss angegriffen werden und dann ist gleich eine Massenweise von deinen Daten dran. Ne?
Die Sicherheit des Systems ist halt auch so eine Sache für sich. Also digital ist nie zu 100% sicher. Naja, das ist wahrscheinlich alles nicht ganz so gut. Aber die Regierung lässt sich nicht beirren. Wir machen das halt, ne?
Ja, da ist leider Gott, nichts zu rütteln.
Ich habe sowas von keinen Bock auf die Menge an Kosten und Kopfschmerzen, das verursacht, wenn es dann wirklich sich herausstellt, das funktioniert einfach nicht.
Ja, nicht nur du, ich muss darüber schreiben. Ich habe darauf gar keinen Bock. Ja. Aber gut, da wird garantiert wieder irgendwas kommen. Ich habe letztes Jahr so oft darüber geschrieben, dass Daten vertauscht worden sind, dass falsche Karten ausgegeben worden sind und. Ich meine, mittlerweile geben ja auch immer mehrere Karten zum Beispiel zurück, was ich einfach sage, nee, wollen wir nicht. Und so weiter und so fort. Das ist ein einziges Chaos. Und dazu kommt das eigentliche, wofür diese Karten geschaffen worden sind, um eben die Behördengänge zu vereinfachen, funktioniert gar nicht, weil die meisten Funktionen von den meisten Behörden gar nicht genutzt werden können. Sie sind schlicht und ergreifend gar nicht darauf vorbereitet.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sie einfach dieses Produkt schnell mal neu erfinden, dass im Endeffekt dieselbe Karte benutzen, es nur mit anderen Namen und anderem allen aufmachen, ne, und dann versuchen irgendwie zu retten, indem sie es ein bisschen umbauen.
Glaube ich nicht. Ich glaube, die versuchen das einfach jetzt wirklich mit der Brechstange durchzudrücken. Es ist jetzt da, es wird durchgedrückt und fertig. Da ist die Regierung ziemlich unbeirrbar. Das merkt man schon die ganze Zeit, weil das System ist ja nicht erst seit gestern, es gibt es ja seit 2016. Ja, man hat sich schon einiges einfallen lassen. Selbst nach dem größten Flop, egal, wir machen weiter. Und ich glaube, das System, das wird auch weiter durchgedrückt werden. So, jetzt kommen wir mal zu einer viel gut Geschichte. Japan ist ja das Land der Automaten im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich meine, die werden zwar weniger, aber dafür ist das Produktangebot riesig. Ich glaube, es gibt mittlerweile nichts mehr, was man Automaten kaufen kann. Also ab nächsten Jahr ja auch Medikamente. Und tatsächlich steht in der Präfektur Ibaraki ein Verkaufsautomat, der liefert seit stolzen 52 Jahren frisches Bento und ist mittlerweile Magnet für Influenza geworden. Der Witz an der Geschichte ist, der steht im Prinzip in einem alten, abgefragten Schuppen auf einer, was war das, Autobahn? Irgendwie so ein Autogeschäft. Und daneben ist da so eine kleine Hütte, da sitzt dann der Betreiber. Und der kocht dann immer fleißig, wenn er merkt, oh, Bento ist zu Ende, okay, ich muss was Neues kochen und so weiter und so fort. Und der Automat ist halt wirklich super alt. Also er geht auch davon aus, dass seine Eltern, die ihn ursprünglich gekauft haben, auch Gebrauch gekauft haben. So sieht das Ding übrigens auch tatsächlich aus. Man kann zum Beispiel auch nur mit bestimmten Münzen zahlen und so weiter und so fort. Das heißt, man hat eigentlich mehr Anweisungen als alles andere am Automaten kleben, damit man sein Bento da rausbekommt. Aber das Ding ist halt wahnsinnig beliebt.
Hm. Ja, wieder so eine kleine Kuriosität, die sehr geliebt wird.
Ja, definitiv.
Ich kenne diese Dinge. Und
er ist auch günstig, das muss man auch sagen.
Ich kenne diese Dinge aber eigentlich nur aus so einem Automatenmuseum in Japan. Ne? Und eigentlich gehört der auch da rein. Ne?
Eigentlich, also der, ganz ehrlich, dass der überhaupt noch stehen kann, ist eine reife Leistung, weil so viel Rost wieder schon dran ist und so weiter. Aber gut, er funktioniert halt. Das Bento ist wahnsinnig beliebt. Ich meine, jedes Bento kostet umgerechnet 2,09 €. Das ist also wirklich, das ist nix.
Ja.
Wow. Also und vor allen Dingen, er erhöht auch die Preise, nur wenn es unbedingt sein muss. Also der Betreiber, er sagte jetzt auch, okay, anhand der gestiegenen Reispreise kann sein, dass wir erhöhen müssen, aber wir sind da sehr vorsichtig. Und es ist halt frisch gekocht. Was will man mehr?
Für 2,09 € kriegst du bei uns hier in Deutschland gerade mal so, wenn du gut bist, ein belegtes Brötchen. Gerade so.
Aber du musst ja schon Glück haben. Ja.
Die Preise habe ich nicht im Kopf, aber das ist schon, naja, ist halt nett. Ne? Als wenn ihr in Japan seid, besucht ihn doch einfach mal.
Ja, aber vorher würde ich dem guten Mann raten, jemand von diesem Automatenmuseum zu bestellen, dass er mal das Ding wartet, damit es uns erhalten bleibt. Ja, ich meine, das hat es verdient, auf jeden Fall.
Ja, nee, das auf jeden Fall, klar.
Ja, es ist schon halt interessant, dass so alte Automaten in Japan echt eine unglaublich lange Lebensspanne haben. Ne? Ich erinnere mich, da gibt es ja auch diese, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so Automatenpark heißt oder so, da gibt es aber so einen Ort, wo ganz viele dieser Verkaufsautomaten stehen. Also da kannst du praktisch von Hotdog, Sandwich bis Hamburger eigentlich alles kaufen. Und manche von diesen Automaten sind auch schon mindestens locker 30, 40 Jahre alt und die funktionieren immer noch einwandfrei. Es ist sehr faszinierend, ja, dass das tatsächlich so bestandhaft ist, das Ganze.
Ja, weil sie gebaut werden mussten, dass sie der Witterung standhalten. Und wenn du etwas so baust, dass es halt der Witterung standhält, also Sonne, Regen und alle möglichen für Jahrzehnte, dann hält es was aus, dann kommt es mit den meisten Sachen zurecht. Außer es wird vom Taifun weggespült oder sowas. Ja, ich meine, sowas kann passieren, ne?
Ja, ja, ja.
Dass du mal einen Automaten schwimmen siehst, ja.
Ja, oder da ist auf einmal ein Loch, ne, und da ploppt der Automat ist weg. Das ist in Japan jetzt auch nicht ausgeschlossen. Also toi, 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 er hat sich 52 Jahre gehalten, reife Leistung.
Ja.
Ne, er rostet halt gemütlich vor sich hin, aber das hat ja auch Charme.
Ja.
Retro-Look halt.
Jo.
Und ist, Retro ist
er
angesagt.
Er ist nicht alt, wollte ich gerade sagen, er ist nicht alt, er ist Retro.
So, kommen wir mal zur Wirtschaft, denn Japan kämpft ja mit der Inflation und das betrifft logischerweise die Haushalte und heute kamen dann die offiziellen Daten des Ministeriums raus und die sind nicht so toll, denn die Ausgaben der japanischen Haushalte sanken im Oktober im Vergleich zum Vorjahr real um 1,3%. Das ist jetzt der dritte Rückgang in Folge und warum ich das anspreche, ist aus dem einfachen Grund, weil eigentlich die Reallöhne gestiegen sind.
Okay, also die Leute sparen, obwohl sie jetzt tatsächlich ein bisschen mehr in der Tasche haben.
Naja, jein, also die Reallöhne sind gestiegen, werden aber gleichzeitig auch wieder von den Stromrechnungen aufgefressen.
Ah, okay.
Das kommt auch noch erschwerend hinzu. Aber das Bemerkenswerte ist auch, wo sie sparen, denn sie sparen vor allen Dingen bei Lebensmitteln. Und natürlich gut bei Kleidung, weil es ist immer noch so super warm in Japan, da brauchst du jetzt keine Winterkleidung. Aber vor allen Dingen bei Lebensmitteln wird gespart. Und das ist für Japan sehr bemerkenswert, weil eigentlich gehen 30% des Einkommens für Lebensmittel drauf.
Mhm.
Ja, na gut, so also ganz überraschend ist das jetzt nicht, weil gerade halt die Lebensmittelpreise sind ja enorm gestiegen.
Mhm.
Von daher, ja, macht Sinn.
Richtig. Es ist aber schon Naja, bemerkenswert halt, ne?
Ja, also, wir haben halt jetzt mal Zahlen, ne? Sonst richtig. Haben wir immer nur gesagt, oh ja, irgendwie so und so, aber jetzt können wir halt das mal richtig nachvollziehen und naja, es ist im Prinzip das, was wir mehr oder weniger schon vermutet haben, oder?
Ja, logischerweise muss man irgendwo sparen, aber dass die Japaner sich jetzt in Genügsamkeit üben, ist schon ein bisschen untypisch, ne? Weil ist man ist eigentlich stolz gewesen auf sein gescheites Essen in Japan, ne?
Ja, immer. Richtig, aber man spart zum Beispiel, indem man jetzt Huhn statt Schweine- oder Rindfleisch kauft, weil Huhnfleisch ist halt günstiger und so solche Sachen. Und man kauft übrigens auch mittlerweile weniger teure Schokolade. Aber es gibt ja noch so andere Sachen, wo halt gespart wird. Also zum Beispiel bei Renovierungen oder überhaupt Ausgaben für den Wohnraum. Das heißt also auch Großgeräte zum Beispiel. Auch die Bildungsausgaben und so weiter sanken ebenfalls. Und da sieht man halt eben, das wird an allen Ecken und Enden gespart.
Naja, wo man was abzweigen kann, ne?
Mhm.
Ist, wie gesagt, verständlich. Also alles wird teurer und irgendwo muss man sparen. Und ich sag mal so, solange man ja nicht hungrig ins Bett gehen muss, dann tut's halt, weiß ich nicht, dann auch mal das bisschen billigere oder angeditschte Gemüse. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass auch zunehmend so Gemüse und Obst interessant wird für die Leute, wenn es mal nicht perfekt aussieht oder halt Lebensmittel, die vielleicht kurz vorm Ablaufen sind, aber trotzdem jetzt kein Gesundheitsrisiko darstellen und solche Sachen. Da kann man natürlich auch Geld sparen und naja, so viel minderwertigere Qualität ist es jetzt nun wirklich auch nicht.
Nee, aber es ist halt kein guter Effekt für die Wirtschaft, ne? Wenn man spart. Ne?
Ja, genau, das ist nämlich der Punkt, denn die Ausgaben der privaten Haushalte sind ein wahnsinnig wichtiger Indikator für die allgemeinen Konsumausgaben, die mehr als die Hälfte des japanischen Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Das heißt also, dass man hier dran sieht, die Daten tun ganz schön weh. Insbesondere, weil die Inflation auch stärker in Japan wieder angezogen ist, als eigentlich ursprünglich erwartet. Also vor allem die Daten aus Tokio, weil das ist so der Indikator für Gesamtjapan. Und der zeigt halt eben, dass die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel sich im Jahresvergleich um 2,2% erhöht hat im Oktober. Und das ist mal wieder ordentlich, wenn man bedenkt, dass das eigentlich schon die ganze Zeit so geht. So, und da weiß man halt auch im Rest des Landes, was auf einen zukommt. Und das ist natürlich nicht so toll. Besonders auch, weil damit gerechnet wird, dass die Bank of Japan in diesem Monat nochmal die Zinsen erhöht. Und das wird ja nochmal eine Preissteigerung bedeuten.
Ja, okay. Also es wird auch in Zukunft wieder weiter teuer. Die Wirtschaft wird weiter ausgebremst. Also es ist keinerlei Erholung jetzt erstmal in Sicht.
Nein, vor allem, weil auch schon viele Lebensmittelhersteller eine erneute Preissteigerung im Januar angekündigt haben.
Ja, stimmt auch wieder. Ach, Herr Jemini.
Nicht so toll.
Nee.
So, und was übrigens auch teurer wird, allerdings erst 2026, denn das steht jetzt fest, ist der Eintrittspreis in der Burg Himeji. Da war ja die ganze Zeit so dieses Hin und Her zwischen, nee, wir machen das jetzt so für ausländische Touristen teuer, dann ist man irgendwann zurückgerudert und hat gesagt, ja gut, okay, das können wir nicht machen, wir machen es halt eben für alle nicht ansässigen Menschen, die da rein wollen, teurer. Und jetzt hat sich die Kommunalverwaltung endlich entschieden, um wie teuer das Ganze denn wird. Und im März wird man das halt eben in einem Gesetzesentwurf vorlegen und dann weiß man halt, okay, das steht fest. Geplant ist aktuell ein Eintrittspreis von ca. 2000 Yen, das sind 12,56 € oder 3.000 Yen oder irgendwo so dazwischen. 3.000 Yen wären dann 18,55 € für Erwachsene. Derzeit liegt übrigens der Preis bei 1.000 Yen, also 600 € in der Burg gehen. 6,28 €. Und da wird sich das Ganze dann bewegen. Und das Ganze soll halt 2026 angehoben werden. Man möchte damit logischerweise viel Geld einnehmen, was auch kein Wunder ist, weil die Burg ist wahnsinnig beliebt mittlerweile. Da geht es dann um Instandhaltungskosten, aber na klar, ich meine, die Stadt möchte auch ein bisschen was haben, ist irgendwo verständlich. Also auch für Touristen wird Japan teurer. Wir hatten das Thema ja auch im letzten Podcast.
Ja, okay, das könnte jetzt wahrscheinlich ein Ausnahmefall hier sein, weil so viel teuer wird es in den meisten Gegenden nicht. Das ist wirklich ein Riesenaufschlag.
Ja, gut, aber man sucht halt schon Möglichkeiten, wo kann man halt Geld rausholen bei den Touristen. Weil, klar, also touristische Maßnahmen müssen bezahlt werden. Irgendwas muss man gegen den Massentourismus tun und so weiter. Viele Städte sind mittlerweile überfordert und natürlich sind auch die Kassen der meisten Kommunen in Japan verdammt klamm. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also denen geht es auch nicht so toll. Man hört immer von Japan so, ja, Tokio, bah, alles so toll ausgebaut in der Umgebung und so weiter. Ja, stimmt auch. Fahrt mal weiter raus. da habt ihr dann zum Beispiel auch Schwierigkeiten, Internet zu haben. Das ist, ne, und allein die Wasserleitung, darüber wollen wir gar nicht erst anfangen, findet ihr alles bei uns auf der Webseite, Berichte zu. Also gerade in ländlichen Gebieten sind die Wasserleitungen total marode. Die Stromnetze sind komplett durch und. Das Problem ist halt einfach, das muss ja auch irgendwo bezahlt werden. Wie willst du das machen mit leeren Kassen? Und da sind Touristen halt eben schon eine vernünftige Einnahmequelle.
So ist es.
Das man muss sie bloß richtig nutzen, ne?
Ja, genau, man muss sie richtig nutzen. Also wäre schön, wenn es nicht eskalieren würde. Ich meine, die doppelte Preisgestaltung zum Beispiel für, in Restaurants und so weiter für Touristen aus dem Ausland, die setzt sich ja mittlerweile auch durch. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Also bei vielen ist es halt so, du kriegst halt eine Speisekarte, ganz andere Preise, als eben der Einheimische sie bekommt. Halt auch um höhere Kosten zu decken, wenn man die Geschäfte halt sagt, naja, wir brauchen jemanden, der halt eben die Sprache spricht und. In erster Linie geht es natürlich auch darum, es sind viele Touristen da und die sind bereit, tiefer in die Tasche zu greifen. Also lassen wir es ja einfach mal machen.
Ja, ich bin jetzt dann gespannt, ab wann die Touristen nicht mehr bereit sind. Das sieht man dann. Aber es ist natürlich noch weit hin. 2026 sind jetzt die Pläne für Himeji. Das haben wir noch ein ganzes Jahr, bevor das irgendwie zu sehen haben dazwischen. Ne? Da wird noch anderes davor passieren.
Das auf jeden Fall. Also es wird auf jeden Fall noch teurer werden. Das, klar, Japan ist jetzt aktuell wegen dem schwachen Yen auch sehr günstig, aber ich rechne auch damit, irgendwann wird der Yen mal wieder anziehen. Dann wird Japan auch wieder schlagartig automatisch teurer werden.
Deswegen, ich denke mir gerade hier so, diese Erhöhung ist so weit in die Zukunft geplant, dass es wahrscheinlich nochmal Veränderungen geben könnte. Ne?
Es könnte tatsächlich sein, aber da muss schon was Gravierendes passieren. Ich denke, vorher, aber es wird auf jeden Fall teurer werden. Da kommt man gar nicht drum rum. So, kommen wir mal zu unserer letzten Nachricht, denn die Buzzwörter für das Jahr 2024 sind raus in Japan. Und da ist, wie man das auch spricht, weiß ich einfach nicht, aber ich nenne es jetzt mal Futohodo. Ich hoffe, das ist richtig.
Und ich glaube, das stimmt sogar.
Ja, ich glaube auch. Das ist die Abkürzung eines Namens einer beliebten Zeitreise-Dramaserie bei Netflix. Die könnt ihr hier übrigens auch gucken. Das ist das Buzzword 2024. Tada! Weil dieses Drama ist einfach unglaublich beliebt. Die Geschichte handelt wohl, also ich habe es nicht gesehen, ich muss mich jetzt darauf stützen, was ich gelesen habe, von einem Highschool-Lehrer und Vater mittleren Alters aus der Showa-Ära und der kommt halt in die aktuelle Reiwa-Ära und da wird dann so ein bisschen der, dieser Generationskonflikt, darauf spielt das Ganze halt an.
Interessant. Macht doch irgendwie Sinn, dass die Leute das so beliebt, dass es so beliebt ist, weil das ja, denke ich, gerade auch so aufgrund der Wechsel der, der Kaisergeneration, die ist ja noch gar nicht so lange her, dass das vielleicht gerade deswegen so ein interessantes Thema für die Leute ist.
Wahrscheinlich. Also ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Es ist anscheinend auch weltweit sehr beliebt, tatsächlich. Aber da muss ich passen. Weitere Wörter sind übrigens der Spendengeldskandal. Wer hätte es erwartet?
Jo. Ne?
natürlich auch Yami Baito und so weiter. Also so das Übliche. Auch die neuen Banknoten stehen halt mit drauf. Damit war eigentlich auszurechnen. Wir haben euch übrigens in dem Artikel die Liste der 30 nominierten Buzzwords verlinkt. Da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Und Spotify hat ja seinen Rapid, oder wie das Ding heißt, rausgebracht. Und da steht übrigens fest, dass Bling Bang Bang Born von Creepy Nuts der meistgestreamte Song bei Spotify in Japan 2024 war. Tada!
Okay, ich müsste jetzt echt mal nachgucken. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die
Das ist tatsächlich ein Anime-Opening und ich weiß, dass der sehr viral gegangen ist, der Song. Der ist auch irgendwie ziemlich cool.
Der ist auch tatsächlich der weltweit am meistgestreamte japanische Song dieses Jahr.
Wobei man mal sagen muss, dieser Spotify-Wrap-Up ist dieses Jahr wohl etwas doch sehr fragwürdig, habe ich mir sagen lassen.
Das ist auch kein Wunder, weil er von einer KI generiert wurde.
Ja, das habe ich auch schon. Also ich habe meinen mir auch angeguckt und dachte so, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht stimmt, aber na gut. Der Song ist sehr cool. Also wer so mal einen richtig schmissigen Anime-Opening hören will, oder ich weiß gar nicht, ist es Ending oder Opening? Ich ist aus ein Anime, der sollte sich den anhören, weil der ist irgendwie schon, wie gesagt, der hat seinen Hype so ein bisschen verdient. Der ist schon ziemlich cool.
Ja, und seit seiner Veröffentlichung im Januar wurde er über 300 Millionen Mal gestreamt. Das ist tatsächlich Wow, muss man sagen. Allgemein zeigt die Statistik dieses Jahr, dass japanische Musik im Ausland immer beliebter wird. Denn immer mehr Songs überschreiten die 100 Millionen Streams-Marke. Und ja, das ist halt für die Künstler natürlich toll.
Ich kann mir das auch eigentlich sehr gut damit erklären, dass halt gerade auch Anime wieder so riesig ist wie noch nie. Also
ja,
hängt ja beides sehr dicht beieinander. Ich will nicht sagen, dass es nur grundsätzlich zusammenhängen muss, weil also ich denke auch japanische Künstler müssen nicht unbedingt sich darauf stützen. Aber ja, wenn man halt immer so ein bisschen hört, wenn so bekanntere japanische Bands oder Musiker kommen, dann ist meistens irgendwie so, oh ja, und die haben den Opening oder das Titellied von irgendwelchen Filmen gemacht. Nichts, ja, na gut, ist halt so ein Lock-Argument.
Ja, und ich meine, es gibt ja auch allgemein sehr bekannte Bands, siehe Baby Metal zum Beispiel, ne?
Ja, ja, das stimmt auch wieder.
Ist auch immer noch wahnsinnig beliebt und so weiter. Ich meine, es ist schön für die Künstler auf jeden Fall, weil japanische Musik wurde immer so stiefmütterlich eigentlich behandelt. Ist schön, dass sie jetzt endlich mal weltweit entdeckt wird. Ich persönlich mag sie nicht, muss ich leider ganz ehrlich zugeben. Ich keine Ahnung warum, aber mit japanischer Musik kann ich gar nichts anfangen. Aber ja gut, wenn es Geschmack trifft, ne? Für Japan ist es eh gut. Die Regierung will ja die Popkultur fördern, also auch halt Anime, Manga, Musik und so weiter. Und auch, dass die Serie so beliebt ist, wundert mich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, ich muss sie mir wirklich mal angucken, habe ich so das Gefühl. Naja, why not, ne?
Ja, ich meine, ich hatte gerade gelesen, dass irgendwie One Ok Rock auch mit Linkin Park irgendwie nächstes Jahr auftritt. Das ist natürlich auch ein krasses Brett.
Ja, logisch, hast du das gelesen. Wir haben darüber geschrieben.
Hast du uns gesagt, weil du meinst, es war Baby Metal. Ich überlege gerade, es sind recht viele bekannte japanische Bands jetzt gerade so unterwegs oder unterwegs gewesen. Atarashi Gaku auch zum Beispiel ist ja auch unglaublich durch die Decke geschossen, dann Crunchyroll und so.
Also, ja, es wird halt beliebter.
Tatsächlich, unterwegs sind japanische Bands in Deutschland oder auf der ganzen Welt schon relativ lange. Mhm. Ich kann mich schon erinnern, dass ich 2005 auf Rock am Ring Dian Gray mir reinziehen konnte.
Oh, Dian Gray ist aber auch so ein ganz harter Sonderfall, würde ich mal sagen. Einerseits sind die nischenhaft, aber trotzdem international recht erfolgreich. Das ist sehr witzig bei denen.
Ja, und ja, da haben sich ähnliche Bands auch in den Jahren danach schon, hat man sehen können in Deutschland. Also das ist tatsächlich schon recht weit verbreitet, aber jetzt geht's halt in den Mainstream rein. Und dann wird's immer bemerkt, ne?
Es wird Mainstream. Ja. Vorher war es eher so der Geheimtipp unter extremen Japan-Fans.
Ja, das stimmt. Ich kann mich auch erinnern, dass ich in meiner Schulzeit bei einem Konzert von einer Visual K-Band war, die schon seit Jahren nicht mehr existiert. Und das war ein so dermaßen kleiner Club, der war irgendwo in einem Hinterhof. Und da mussten wir noch 3 Stockwerke irgendwie hochlaufen. Es war sehr skurril. Aber ja, man konnte auch schon damals japanische Musik in Deutschland hören. Es war bloß ein bisschen schwieriger, die dann irgendwie zu finden.
Ja, gut. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, wie wir es heute hatten. Wie immer, folgt uns, wo ihr uns folgen könnt, liked uns, wo ihr uns liken könnt, abonniert uns bei YouTube, bla, wo man uns halt abonnieren kann. Ich weiß gar nicht, wo der Podcast überall ist, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also langsam verlieren wir den Überblick, ne?
Ja, es ist wirklich der Wahnsinn, was wir auch teilweise für die E-Mails bekommen. So, wir haben euer Podcast aufgenommen. Ja. Übrigens, vielen Dank für die ganzen Leute, die uns einen Screenshot von ihren Podcast-Dings geschickt haben, wo wir so auf Platz 1 standen. Das hat uns wahnsinnig gefreut. Ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche. Wir wünschen euch wie üblich eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.